Ja, wir sind immer noch an der Werkzeugsbank hier als Mitarbeiter. Gott ist dabei, uns zum Mitarbeiter zu machen. Letzte Woche hat Peter die Aufgabe gehabt, uns zu gebende Mitarbeiter zu machen. Und ich habe die Predigt noch nicht gehört. Aber es soll gut angekommen sein. Und wenn eine Predigt zum Geben gut ankommt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist wirkt. Dann, gerade wenn es ins Portemonnaie geht, wird die Gemeinde empfindlich. Aber ihr habt alle eure Portemonnaies den Herrn geweiht als geistliche Geschwister und Mitarbeiter. Nach dem Prinzip, was meins ist, ist deins. Und ich freue mich eigentlich auf die Predigt. Die Woche muss ich mir das unbedingt reintun. Und dann, weil Jörg eine Pause macht, hat er dann mich gebeten, zum Thema Mitarbeiterschaft und Barmherzigkeit. Und ich habe den Eindruck, er hat Peter gebeten, zum Geben zu predigen, weil Peter ein guter Geber ist. Und er hat mich gebeten, das Thema Barmherzigkeit zu machen, weil ich unbedingt mir Zeit nehmen sollte und das zu studieren, damit Gott mich ein Stück verändert. Dass er als einen unbarmherzigen Menschen einen Barmherzigen macht, so bin ich dankbar, dass ich hier die Woche mich etwas intensiver mit Barmherzigkeit auseinandersetzen müsste. Es tut mir gut. Es ist nicht meine Natur, barmherzig zu sein. Und wenn ich frech sein darf, entspricht es auch nicht als Mensch deiner Natur, barmherzig zu sein. Das sehen wir draußen in der Welt, die Unbarmherzigkeit, oder? Wo Opis totgetreten werden in der U-Bahn, ohne irgendeinen Grund. Nicht einmal, um bestohlen zu werden, einfach so. Und Omis in ihren Wohnungen umgebracht werden für ein paar Euro Rente, das in der Schublade liegt. Alles gut durchdacht und geplant, oder? Lesen wir das in der Zeitung Woche für Woche. Barmherzigkeit ist nicht eine Eigenschaft des Menschen, sondern es ist eine göttliche Eigenschaft. Und als Mitarbeiter möchte Gott uns dazu bringen, uns lehren, barmherzig zu sein, weil wir als sein Leib hier auf Erden ihm repräsentieren, als gesamtes Leib, wo die Kirche, freien Gemeinden, das Leib Christi, der Gläubigen hier auf Erden, nicht barmherzig sind, dann versteht die Welt das nicht, weil Gott sagt von sich, ich bin ein Gott der Liebe, und wenn sein Leib dann lieblos ist, unbarmherzig, dann erfüllen wir unsere Aufgabe hier auf Erden nicht. Wir sind seine Botschafter, ist das das? Ich sage immer Botschaftler, aber es heißt Botschafter. Und ein Botschafter repräsentiert sein Land. So wir als sein Leib repräsentieren, sollten zumindest Gott repräsentieren. Und das können wir nur so, wie es sein sollte, wenn wir so sind, wie er ist. Und ich denke, da hat die Kirche, das Leib Christi schon versagt durch die Jahre. Panzer wurden gesegnet. Gewalt wurde im Namen Gottes getrieben. Völker wurden unterdrückt. Das ist nicht Gott. Deswegen sagt Jesus, hab da nichts mit zu tun, Petrus. Steck dein Schwert wieder ein. So bin ich gar nicht. Mein Reich, meine Art zu regieren, ist überhaupt nicht so. Dann, und wir haben das gelesen in den letzten Wochen, das sind schon ein paar Monate sicherlich, wo es um Mitarbeiterschaft kommt, geht, haben wir gelesen, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich bin sanftmütig, demütig, vom Herzen bin ich, bin ein barmherziger Gott. Und das sehen wir im Alten wie auch im Neuen Testament. Weiß es nicht, wie es euch ergangen ist in der Nachfolge, seitdem ihr bekehrt seid. Aber oft ist es so, dass wir mit dem Alten Testament Probleme haben, weil wir meinen, dass der Gott des Alten Testamentes anders ist. Und nun im Neuen Testament ist er der liebe Hirte. Im Alten Testament ist es der Gott des Krieges, der Unterdrückung, ein blutiger Gott. Wenn wir aber inspiriert, assistiert, unterstützt, geholfen vom Heiligen Geist den Alten Testament betrachten, so ist Gott immer derselbe gewesen, wie er das ja auch von sich sagt. Ich verändere mich nicht. So ist Gott auch mittendrin in diesen Elend, die Not, den Krieg, die Auseinandersetzung. Doch ein Gott der Barmherzigkeit im Alten Testament. Und ich möchte aus diesem Grund ein paar Verse, also wir fangen im Alten Testament an, und es war ein Zacharia, der Prophet Zacharia. Und Kapitel 7, Gott spricht hier durch den Propheten in eine Situation, wo die Brüder keine Brüder sind. Sie sind unbrüderlich. Sie verhalten sich nicht wie Brüder untereinander. Der Starke, der Reiche, der Mächtige unterdrückt den Armen. Und das ist die Welt in der Gemeinde. Und Jesus sagt immer wieder auch die Aposteln beziehungsweise Paulus und Petrus in dem Brief sein, so soll es nicht sein unter euch, wie es in der Welt ist. Und hier greift Gott schon auch im Alten Testament ein, in Kapitel 7 von Zacharia. Und wir lesen einfach hier Vers 8 und 9. Gott spricht zu Zacharia und sagt, und des Herrn Wort geschah zu Zacharia, dass der Herr Zebaoth sprach, richtet recht, verhält euch korrekt, und ein jeder erweise sein Bruder Güte und Barmherzigkeit. Im Neuen Testament steht, zuerst den Geschwistern, zuerst in der Gemeinschaft, zu Hause lernt man. Mit meinem Bruder ist es einfacher, barmherzigkeit zu sein. Mit Philipp ist es viel einfacher, mein lieber Bruder, mit ihm barmherzig zu sein, als dieses kleine Schwein bei der Arbeit. Oder der Chef, der seine Macht missbraucht. Oder irgendein Typen, den ich überhaupt nicht abkann. Macht das zuerst im Kleinkreis. Übt das in der Gemeinde. Das macht die Gemeinschaft stark. Das verbindet. Das stärkt, das ist viel einfacher. Richtet recht, und ein jeder erweise seinen Bruder, und zuerst sagt er Güte und Barmherzigkeit. Güte, Barmherzigkeit und Gnade, die werden durch die Bibel zusammen erwähnt, weil das eigentlich alles Liebe ist. Gott ist ein Gott der Liebe, ist ein gütiger Gott. Und tut nicht Unrecht den Witwen und Waisen, unterdrückt Menschen nicht, nützt sie nicht aus. Und wir haben gesehen beim Seminar zum Thema Reife, wo eigentlich das schon ein Problem wurde im Wiederaufbau nach der babylonischen Herrschaft, Wiederaufbau von den Mauern in Jerusalem. Und Nehemia sagt zu den starken, reichen Geschwistern: Was macht ihr da? Ihr unterdrückt eure eigenen Geschwister und ihr unterdrückt sie so sehr, dass sie ihre eigenen Kinder verkaufen müssen. In der Sklaverei, um die Schulden, die sie haben. Das ist wie Paulus, das soll doch nicht so unter euch sein. Ihr seid Brüder, seid einander gütig, seid geduldig, geht noch eine Meile, seid barmherzig. Ihr widerspiegelt nicht die Natur Gottes. Israel, ihr habt versagt. Ich habe euch berufen als ein besonderes, auserwähltes Volk, das die Liebe Gottes reflektiert. Ihr habt versagt im Wesentlichen. Ihr habt Studierte, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die sind alle da und wissen alles besser. Aber im kleinen Wesentlichen habt ihr völlig versagt. Und dennoch ist aber Gott geduldig mit seinem Volk. Wir werden das auch später sehen. Wir gehen jetzt ins Neue Testament. Also im Alten Testament liest man das immer wieder, dass Gott sein Volk zu Barmherzigkeit aufruft. Und er tut es auch uns im Neuen Testament als Mitarbeiter. Unser Dienst muss durchzogen mit Liebe, Geduld, Barmherzigkeit und herzliches Erbarmen. Paulus plädiert, Petrus plädiert, Judas ruft auf zu Barmherzigkeit. Warum tut er das? Weil es überhaupt nicht meine Natur ist. Kolosser, Kapitel 3 und Vers 12. Paulus schreibt an der Gemeinde: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Ihr seid auserwählt, Gott zu widerspiegeln, der Welt Gott zu bringen, die Liebe Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wisst ihr, wenn wir ein Problem miteinander haben, wenn wir zornig sind über den, was uns widerfahren ist, was unser Bruder, Schwester uns getan hat, ja, die Gemeindeleitung. Wir müssen zuerst vergeben, bevor wir hingehen. Wie soll unser Bruder oder Schwester das verstehen, wenn es als Vorwurf ankommt? Wenn es darum geht, dass ich jemand anders beweisen will, dass er falsch liegt. Es muss eine innere Last sein. Es muss mir ein Anliegen sein. Ich muss den Vorwurf schon zuvor losgelassen haben. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Judas war mit großer Wahrscheinlichkeit, eigentlich sind die meisten Bibellehrer der Meinung, dass es der Bruder von Jakobus, der Halbbruder von Jesus war. Und wenn es so ist, dann kannte Judas den Jesus, seinen Herrn, sehr gut, schon von klein auf. Gemeinsam aufgewachsen. Und wie es so oft in der Familie ist, andere Charaktere, meine Söhne sind alle anders, völlig anders. Denn einer, der musste ich beim Schlawittchen nehmen und den Kopf an der Stirn und sagen: Hör, du brauchst das, was ich dir sage, hast du das gehört? Und den anderen, den musste ich nur angucken Und er brach zusammen und hat angefangen zu weinen. Und beides ist gut. Weißt du, diese Stärke, diese Härte, Durchsetzungsvermögen, ist nicht falsch. Es muss nur in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, in Barmherzigkeit. Und Judas war so einer, der war total gegen die Irrlehrer, der hat die zerfetzt. Der hatte richtigen Schorn, liest Judas. Gegen Leute, die die Wahrheit verdreht und verzerrt haben. Sein Halbbruder falsch dargestellt haben. Er wusste, Jesus ist nicht so. Und mittendrin, obwohl er ein Krieger ist von seiner Natur, spricht er auch über Barmherzigkeit. Und in Vers 20 sagt er, es gibt ja nur ein Kapitel, die kleinen Bücher sind auch sehr gute Bücher, sollte man lesen, ne? Philemon und Philemon und Judas. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unser Herrn Jesus. Dazu kommen wir noch. Zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die da zweifeln. Das haben wir bei Jesus gesehen. Jesus war doch nicht wütend, dass Thomas die ganzen Jahre mit ihm zusammen, 3 Jahre Gemeinschaft, hat hautnah erlebt. Diese Jünger, die haben nicht nur Johannes, sondern die haben, das sehen wir auch in dem Text in Lukas Kapitel 7, den wir gleich betrachten werden, die haben einander geküsst, umarmt. Die haben miteinander gegessen, sind spazieren gegangen, haben in derselben Bude geschlafen, draußen im Grün. Gott ist der Mensch so nah gekommen, Jesus Christus. So nah, dass viele Theologen beziehungsweise viele andere Religionen das gar nicht annehmen können. Ja. Islam versteht das nicht, das ist Gottes Lästerung, dass Gott den Menschen so nah gekommen ist und mit Sünden, das geht nicht rein, die verstehen das nicht. Gott ist den Menschen fern, er ist heilig und gut und der Mensch ist dreckig und ist gefallen, aber es gibt da keine Brücke, diese Brücke, die Jesus Christus, Gott in seinen Erbarmen geschaffen hat, das kriegen die nicht hin. Dass Gott auch durch den Heiligen Geist Maria schwanger gemacht hat. Ihr habt eine Macke, Christen. Was ist denn das für ein ekelhaftes Kuddelmuddel? Was macht ihr damit Gott? Gott kann nicht so sein. Und das werden wir auch später sein. Seht, dass die Pharisäer, die die richtige Religion hatten, diese großen Theologen und Schriftgelehrten, das auch nicht akzeptieren konnten. Simon konnte das auch nicht verstehen. Wir werden das später sehen. Jesus erbarmt sich. Diesen Zweifler Thomas, gib ihm noch eine Chance. Thomas, wie oft hast du eine Chance gehabt? Wie geht's euch in eure Beziehung? Mann, nee, das geht schon. 8 Jahre mit ihr. Ist selber schuld. Immer wieder rutscht sie in dasselbe rein. Die weiß ganz genau, dass das nicht gut ist. Dass Drogen sind, egal was wir drogen. Ne? Gibt verschiedene Arten von Bindungen. Und Thomas' Schwäche war, dass er eben ein Zweifler war. Und es gibt Menschen in der Gemeinde, die zweifeln. Und uns ist es die Liebe, die Barmherzigkeit, das Entgegenkommen Gottes gegeben, damit wir das miteinander teilen. Dass wir eben mit den Zweiflern, dass wir liebevoll sind. Dass wir Rücksicht auf sie nehmen. Sie nicht verführen zu dem, was verkehrt ist. Dass wir um den Liebeswillen, um die Eintracht willen, mit Menschen, die schwach sind, noch eine Meile mitgehen. 4. Petrus, 1. Petrus. Und zwar Kapitel 3 und Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Ist Gott komischerweise zuerst, und ich meine, Barmherzigkeit, Gnade, Mitleid, Mitempfinden, das ist alles Liebe. Alles ein Ausdruck der Liebe. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Wir als Mitarbeiter müssen diese Gesinnung haben, alle miteinander. Es geht nicht immer darum, was ich tue, ist, wie ich es tue. Lerne das immer mehr. Ich kann so viel tun und das kann richtig sein, aber total daneben, weil es mit der falschen Herzenshaltung ist. Das ist einfach die Wahrheit, aber in Unbarmherzigkeit. Die Wahrheit in Mangel, die Wahrheit in Selbstgerechtigkeit, wo ich andere Menschen fertig mache mit der Wahrheit. Das kann man machen. Aber es bringt uns nicht weiter. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erntet. Wir ernten das, was wir säen. Segnet, so seid ihr gesegnet. Matthäus 5, fällt mir jetzt gerade ein. Gesegnet sind die, die Barmherzigkeit sehen, denn sie werden was ernten? Barmherzigkeit. Wenn ich Probleme habe, weil Leute in der Gemeinde unbarmherzig mit mir sind, ist, weil ich ein unbarmherziges Poloch bin. Ich ernte das, was ich sähe. Fünf. In Philippa, die Gemeinde in Philippi, schreibt Paulus in Kapitel 2. Wir lesen einfach die ersten 5 Verse. Ist nun bei euch Ermahnung und ja in Christus als im Geist. Nicht im Fleisch, nicht Ermahnung in Zorn, mit dem Finger zeigen, Anklage, sich übereinander erheben, sondern Ermahnung muss immer in Christus, sonst bringt Ermahnung nichts. Das heißt eben in Barmherzigkeit, in Vergebung, in Geduld. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe. Kennt diesen blöden Aufkleber, kennt ihr das auch? Männer brauchen Liebe. Liebe ist doch irgendwie so ein, was ist das überhaupt? Diesen Ausgleich ist irgendwie so ein, ist das Kosmetik oder? Parfümerie, siehst du? Männer brauchen nicht so eine Liebe, wirklich, echt nicht. Aber wir brauchen Liebe. Echte Männer geben das zu, dass sie Liebe brauchen. Ich liebe es, geliebt zu werden. Braucht das. Ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und hier haben wir es wieder, Barmherzigkeit, immer mittendrin da. So macht meine Freude durch vollkommen. Wisst ihr, wenn wir barmherzig sind miteinander, freut sich Gott über uns und das spüren wir. Wenn du barmherzig bist, geht es dir saugut. Wenn es dir schlecht geht, kann es, muss nicht. Ne? Kann es aber damit, dass du das erntest, was du siehst, unbarmherziger. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. So eine Gemeinde, das ist die Urchristengemeinde, oder? Die haben doch alles miteinander geteilt. Da keiner hat gesagt, nee, das ist mein Haus, das ist meins und ich kann es dir leihen, aber ich will es mit Zinsen zurückhaben. Nee, die haben einfach gegeben in der Urchristengemeinde. Die waren völlig frei. Ich bin's nicht. Wie geht's dir? Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Wieder zurück zu diesem Thema. Ihr nennt euch Christen, verhält euch wie Christen. Wie verhält sich ein Christ? Wie Jesus. Und ich liebe dieses kleine Armband. Ich habe mir nie eins gekauft, aber ich finde die super toll. What would Jesus do? Und obwohl ich nicht eins umhabe, ich denke oft dran in Situationen, wo ich herausgefordert bin. Peter, ich spüre, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Was würde jetzt Jesus tun? Da muss ich sofort Buße tun. Sag, nee, ich will es so tun, wie du es tun würdest, Jesus. Also, wir sehen, wie wichtig das für uns ist, als Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir werden herausgefordert, ja, eigentlich sind das zum Teil Befehle. Die sind Ordnung Gottes. Ich will, dass ihr als Mitarbeiter barmherzig seid. Die Haltung, die Herzenshaltung in euer Dienst ist viel wichtiger als der Dienst selbst. Und du kannst kleine Dinge machen und tun, die so gewaltig groß sind, weil das Herz recht gesinnt ist. Es ist in Barmherzigkeit. Und du kannst so viel tun in der Gemeinde, und das kenne ich, da komme ich her. Gewühlt wie ein Bekloppter, wie Martha, aber mit der falschen Gesinnung. Martha, Martha, Peter, Peter. Du wühlst und wühlst und zeigst auf andere. Ich mache hier alles. Schaut auf mich. Da komme ich her. Inwieweit ich noch drin bin, wisst ihr besser als ich. Aber es kommt darauf an, wie du etwas tust. Nur eine kleine Flamme kann so viel bewirken, so zum Licht werden für andere. Also, wir haben hier eine Herausforderung. Im Alten und im Neuen Testament. Gott war, wie gesagt, immer so. Und weil Gott so ist, weil das Gottes Natur ist, sein Wesen, seine Eigenschaft, eine seiner wichtigsten Eigenschaften, Gnade und Barmherzigkeit, die gehen, wie gesagt, immer miteinander und die gehen eigentlich ineinander über. Das ist nicht so einfach. Wo unterscheidet sich das Gnade und Barmherzigkeit? Ich habe das einmal erklärt bekommen und das hat mir sehr geholfen. Jetzt ist es, sind zwei ganz einfache Sätze, aber ihr müsst euch dennoch konzentrieren. Gnade ist, wenn du das nicht bekommst, was du verdient hast. Die Hölle. Verdammnis. Das ist Gnade. Barmherzigkeit ist die Sahne obendrauf. Barmherzigkeit ist, wenn du das bekommst, das Geschenk Jesus. Alles, was er mitbringt. All den Segen. Die Reichtümer. Die Verheißung, die ich habe in Christus, wenn ich das bekomme, was ich nicht verdient habe. So gehen die, wie gesagt, aufeinander über. Gnade ist die Grundlage. Barmherzigkeit ist die Sahne. Obendrauf. Und Gott war schon immer barmherzig. Lasst uns mal lesen. 2. Mose, Kapitel 34. Das Volk Israel ist gerade ihr Chef losgeworden. Mose ist weg. Und wenn die Katze weg ist, dann werden die Mäuse spielen, sagt man auf Englisch. When the cat's away, the mouse will play or the mice will play. Und weg ist Mose und da geht schon los. Die sammeln das ganze Gold, alles was sie haben und bauen ein goldenes Kalb und beten das an, tanzen drumherum und lassen die Sau raus. So eine heftige Party. Die Lust bricht durch. Sie beten die Materie aus, an, das Sichtbare, und üble Dinge kommen da tief aus dem Herzen raus. Und Mose kommt herunter, sieht das alles und er dreht fast durch, reißt sie die Haare auf den Kopf, verstehst du, der ist fix und foxy, muss wieder zurück zu Gott. Und Gott spricht zu ihm, mittendrin in dieser Situation. Wichtig ist, dass wir die Situation sehen. Rebellion, Sünde, Ungehorsam, Götzenanbetung und alles Mögliche an Lust. Und Gott spricht zu Mose. Normalerweise würde ein Pastor doch die ganze Gemeinde zunichte machen, oder? Schwert raus und alle Köpfe ab. Gott ist aber nicht so. Und er sagt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, er rief aus und sagte, Herr, Herr Gott, das ist das Alte Testament, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Das ist die Gesinnung Gottes. Und ich, wie weißt du, wie wissen wir, wie Gott ist? David sagt, kommt, schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Ich sehe das in der Schrift, wie Gott ist. Alt- und Neuen Testament, totale Harmonie. Wir brauchen zwar die Brille des Heiligen Geistes, wir müssen auch beim Lesen, gerade beim Alten Testament, auch Stellen, die schwierig sind, wo Gott zornig ist über sein Volk, dass es sich selbst zerstört in der Sünde, dass sie ihm den Rücken zukehren und wir sehen, wie er sieht, wie das Volk zugrunde geht. Gott hasst die Sünde, Sünde liebt aber den Sünder. Und das sieht man immer wieder und das ist sehr deutlich und sehr hart dargestellt, manchmal im Alten Testament. Wenn wir aber erleuchtet durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist unser Lehrer, er ist unser Kommentar oder Kommentator, wenn wir das Wort lesen, er legt das für uns aus, sodass wir, deswegen, wenn es Stellen gibt, die wir nicht verstehen oder auch nicht verkraften, ist es wichtig, dass wir, und das ist altmodisch, sagte ich gerade zu meinen Kindern, komisch, wir lesen Spurgeon jeden Tag mit Gabi, so ein kleines Andachtsbüchlein. Und das ist so, wir zitieren ihn heute nochmal, wenn noch Zeit da ist. Aber er spricht davon, wie er sich auf die Knie begibt, um Gott zu suchen mit seiner Familie. Und ich schaue zurück, mein Papa und meine Mutter und meine Geschwister. Weißt du, wir haben die Bibel genauso gelesen, wie wir es heute mit der Familie machen oder auch gemacht haben in den vergangenen Jahren. Aber beim Beten ging es immer auf die Knie. Und ich weiß, dass es nicht äußere Dinge sind, die Gott gefallen. Es ist die Gesinnung des Herzens. Aber es war mein Vater, sein Verlangen, wenn er vor Gott kam, sich hinzuknien. Ich finde, die Freiheit ist wichtig und gut. Wir reden ja mit Gott im Auto, wir tun das in ganz privaten Situationen, wenn wir uns zurückziehen müssen. Überall können wir mit Gott reden, aber oft wird es einfach zu locker, versteht ihr? Also, ich so, hey Alter, alles klar! Wir haben Leute in der Wohnung bei uns gehabt, die fanden das toll. Ist gut, ich glaube, dass eine gewisse, wir wollen den Heiligen Geist nicht betrügen, eine gewisse Lockerheit ist gut. Zu viel, zu steif in Korsett zu leben, das ist nicht gut. Aber wir können das in eine Richtung oder die andere Richtung überziehen. Und wir haben etwas Wertvolles vergessen und verlernt. Und das ist diesen inneren Wunsch, uns vor Gott niederzuwerfen, auf den Knien. Vor kurzem haben wir einen Bruder gehabt, mittendrin, in einer Veranstaltung, fällt er auf die Knie und betet. Du, das ist schön. Die Bibel ist voll, Alt- und Neuen Testament. Maria, beide Marias, auch die Magdalene, fällt auf ihre Knie. Da hat keiner was gegen. Wir müssen Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir erkennen, wie er ist. Wir können nicht so sein wie Gott, wenn wir das nicht gesehen haben. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Wir müssen Jesus sehen, wie er ist. Das ist der Anfang. Und das muss dann ins Herz hineinrutschen und muss uns verändern. Aber wir bekommen immer so ein verzerrtes Bild von Gott. Wir bekommen das, wenn wir Theologie studieren, und viele haben Mühe, auch aus unserer Mitte, studieren Theologie, Oder sind in irgendeiner Bibelschule und wollen Diakone werden und werden so beeinflusst von Auslegungen, die der Schrift widersprechen. Der Schrift? Die Schrift? Der Schrift widersprechen. Neulich hat mich jemand gebeten, einen Artikel zu schreiben, und ich will kurz mal ein Stück hier draus lesen, weil es eigentlich vor einigen Wochen gewesen ist, aber es bezieht sich auf, wie sehe ich Gott. Und ich habe Jeremia 31, Vers 3 zitiert, mit ewiger Liebe, das ist Alten Testament, Geschwister, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Also ein Liebespaar kann das kaum besser. Ne? Ich hätte nie jemand anders geliebt, nur dich und dich alleine. Und ich kann mir das Leben ohne dich nicht vorstellen. Lass mich nie los, versprich dir, dass du mir treu bleibst. Ja, ich will dir ewig treu bleiben, solange ich lebe. Und das ist so persönlich bei Gott. Er liebt dich mehr als dein Ehemann, mehr als dein Schnuckiputz, deine Verliebte, deine Verlobte, deine Verliebte. Diese Worte finden wir schon im Alten Testament. Gott ist von jeher ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, ein Gott, der sich freut in der Vergebung. Als sein Leib haben wir den Auftrag, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen, und dazu möchte er uns umwandeln in sein Ebenbild. Wir sollen so sein, wie er ist. Damit dies geschieht, müssen wir ihn erkennen, wie er ist. Sonst entsteht die Gefahr, dass wir von einem Gott reden, den wir nicht ähneln. Und das ist da, wo die Welt ein Problem hat. Sie hassen die Kirche. Warum? Sie widerspiegelt Gott nicht. Das Bild, das wir von Gott haben, ist also von äußerster Wichtigkeit. Wir müssen uns ausstrecken, ihm zu sehen, wie er ist. Wie oft habe ich mir, spreche von mir selbst, wie oft habe ich mir über andere Menschen sagen lassen, du, wie du mir das sagst, so ist er gar nicht. Du Alter, das, was du mir gerade gesagt hast über deine Schwester, so ist sie gar nicht. Du hast ja da ein verkehrtes Bild gemacht. Und nicht selten ist es passiert, dass ich so in Gefahr gebracht werde, dass ich ein falsches Bild von anderen Menschen bekomme. Was ja schlimm genug ist. Aber das passiert genauso mit Gott. Ich musste oft umkehren, Buße tun, weil ich ein feindliches Bild hatte von meinem Bruder. Ein Bruder, der mich geliebt und geachtet hat. Wir Menschen machen uns oft Bilder, die der Realität nicht entsprechen. Unser Bild von Gott kann auch durch die nicht ganz sachlichen persönlichen Eindrücke oder Erlebnisse mit Gott geprägt werden, die uns andere vermitteln. Wenn wir es zulassen, dass falsche Vorstellungen sich in uns verfestigen, dann stehen wir in der Gefahr, dass diese uns prägen. Die Bilder. Und deswegen, ich möchte da mit hier Schluss machen, mit den Zetteln. Deswegen ist es in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Ich habe viele Bilder von Gott gesehen. Im Buddhismus, im Hinduismus. Und ein Hindu glaubt, das ist Gott. Kali. Wie viele Arme hat Kali? 6, ne? Mindestens 6 Arme. Und in jedem Arm, jede Hand hat sie einen blutigen Kopf. Es tropft runter, hier durch. Also fies. 6 Arme, 6 Köpfe. Bei den Haaren hat sie die gepackt. Das ist nur eine. Ganesh. Ganesan, der Affengott. Ganesh, den Elefantengott. Halb Mensch und halb Elefant. Gott des Reichtums, Gott der Gewalt. Und du siehst das regelrecht in Kalkutta. Und Kalkutta ist Kalikat. Die Göttin ist Kali. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Stadt so hart und kalt ist als Kalikat, Kalkutta, da wo sie Kali anbeten. Wir werden geprägt von dem, was wir anbeten. Wenn wir Materie anbeten, wird unser Herz hart und kalt wie ein Stein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott sehen, wie er ist, weil das unser Leben prägt. Und wir sollen Gott anbeten, wie er ist, nicht Bilder, sondern was sagt Jesus zu der Frau am Brunnen? In Geist und in der Wahrheit. Warum? Nicht Bilder, die ich mir mache von Gott, so wie ich ihn haben will. Buddha fett und rund. Ne? Dabei war Buddha gar nicht so. Buddha war Knochen. Nur Haut und Knochen. So ist er verstorben. Der war nicht fett. Aber sie beten diesen fetten, blassen Gott an. Und irgendwas, das prägt auch den Buddhismus. Es ist so oberflächlich, so glatt, so weiß es nicht. Wir müssen Gott erkennen, wie er ist, damit wir ihm anbeten. Und es muss eben, weil Gott unsere Vermögen, es zu begreifen, übertrifft, müssen wir das nicht tun, indem dass wir uns ein selbstgemachtes Bild anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und das ist das, was Jesus der Frau am Brunnen sagt. Im Geist und in der Wahrheit. Wir beten nicht einmal die Natur an, die Gott gemacht hat, sondern einen Gott, der über das Natürliche steht. Und da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, dass er uns da lehrt, wie wir diesen Gott anbeten. Und wenn wir ihn anbeten und im Geist und in der Wahrheit, werden wir Freiheit, Erfüllung, Freude und Kraft im Heiligen Geist erleben. Es gibt auch eine Stelle da im Neuen Testament, also nicht nur der Alte Testament, sagt uns, wie Gott ist, sondern in Lukas Kapitel 6 lesen wir, und hier wird es auch deutlich, warum es so ist, dass wir Gott in Geist und in der Wahrheit anbeten. Und in Vers 37 von Kapitel 6: Vielmehr liebt euer Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Diejenigen, die böse sind und undankbar dir gegenüber, die sollst du segnen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wieder zurück zu diesem Punkt. Als Leib müssen wir so sein, wie unser Vater ist. Er möchte das so gern. Da Gott so sehr anders ist, als wir es ist, muss er uns dorthin bringen, dass wir lernen, so zu sein, wie er ist. Wie kommen wir dahin? Und ich denke, eine Situation, es gibt die Geschichte natürlich des barmherzigen Samariters. Wenn wir über Barmherzigkeit denken, dann denken wir an den Samariter. Ich möchte aber nicht die Geschichte des Samariters lesen, sondern eine Geschichte, die wir auch in Lukas finden. Und zwar, das ist die Geschichte der Sünderin. Da gibt es eine Frau, die bekannt ist in ihrem Dorf als Sünderin. Wenn sie gesehen wurde auf der Straße im Dorf, ach, da ist sie, die Sünderin. Und diese Sünderin bringt oder macht uns deutlich, eigentlich wie wichtig das ist, dass wir erkennen, wer Gott ist und wo wir herkommen. Es gibt einen direkten Bezug zwischen der Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes und der Erkenntnis meiner eigenen Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit. Die stehen in direktem Verhältnis. Je mehr ich meine eigene Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit, mein eigenes Versagen, je tiefer ich das erkenne, je größer wird Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Und deswegen sagt David, ich danke dir, dass du das Elend in mir gezeigt hast. Er betet zu Gott und sagt, zeig du mir, Herr, wenn ich auf falschem Weg bin, wenn Dinge in mir nicht in Ordnung sind. Du bist der Maßstab, zeig du mir, wo innen drin Elend, Unreinheit ist. Und Gott erhört sein Gebet und nachdem Gott ihm das gezeigt hat, sagt denn David zu Gott, ich danke dir, Herr, dass du mir meine Unvollkommenheit, Unzulänglichkeit und Unreinheit gezeigt hast, weil daraus ist mir deine Barmherzigkeit so groß geworden. So steht das eine in direkte, ist das ein deutsches Wort, Relation, Relation zueinander. Ich kann Gottes Barmherzigkeit nie begreifen, wenn ich mein eigenes Versagen nicht sehen kann. Und wir wehren das uns, oder? Nee, so war das nicht gemeint. So bin ich nicht. Du kennst mich noch nicht richtig. Das würde ich nie tun. All diese Dinge stehen im Weg. Wenn ich Gott erleben werde, als ein barmherziger Gott, muss ich bereit sein, einzusehen, dass ich ein fehlerhafter, vergänglicher, schwacher Mensch bin. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Vers 36 vom Kapitel 7 von Lukas. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, das sind diejenigen, die alles wissen, das sind die Theologen, Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte. Sie wissen genau, was los ist. Die verstehen Gott besser als er sich selbst. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und die tun das jetzt, Pharisäer, ständig. Die ganze Evangelien sind voll davon, um Jesus ein Bein zu stellen. Das sind Heuchler, Schlangen, Skorpione, nennt sie Jesus. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. So ist sie bekannt, als diejenige, die alte Hure. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat vor hinten zu seinen Füßen. Zeichen der Demut. Weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wusste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihm anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Hier ist ein Schriftgelehrter und versteht nicht die Grundlagen des Evangeliums. Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Das hat er noch gar nicht kapiert. Er denkt, wenn er wirklich blicken würde, wo die herkommt, da würde er sich nie von ihr berühren lassen. Das ist jemand, der geschult ist, jemand, ein Theologe sozusagen, der in der Bibelschule Theologie, die Bibel lehrt. Und er hat Wesentliches nicht kapiert. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es, Heuchler, oder? Jesus war sein Meister nicht. Er war Jesus Meister. Er wusste das viel besser. Er hat versucht, Jesus in eine Falle zu locken. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, der am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht gehabt. Also hier ist jemand, der geschult ist, der muss sich wirklich wie, er muss es so empfunden, dass er wie ein Kind behandelt wird, oder? Jesus erzählt so eine Geschichte, die eigentlich in der Kinderstunde gehört und nicht in eine Diskussion, eine hochgestochene theologische Diskussion. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Hier spricht Jesus die Herzenshaltung dieser Frau an. Und diese Frau war ja die Hure, sie war eine Sünderin. Der Pharisäer, er wusste alles. Er wusste mehr als Jesus selbst. Deswegen hat er versucht, ihm in eine Falle zu locken. Und Jesus nimmt diese Frau, die unreine Frau, stellt sich in die Mitte und sagt, sie hat es richtig gemacht. Du weißt zwar alles, sie weiß kaum was, aber sie handelt richtig. Sie widerspiegelt Barmherzigkeit. Sie hat Barmherzigkeit verstanden. Und dazu kommen wir noch. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wenn aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. Sie sind schon gerecht. Die haben schon ihre Gerechtigkeit. Ich bin für Sünder gekommen. Hier ist die Sünderin. Und die Sünderin liebt. Warum? Weil ihr viel vergeben worden ist. Das war eine Frau, die belastet und besessen war. Das war eine Hure. Und Jesus hat sie aus einer tiefen Grube herausgeholt. Und weil sie sieht und erkennt, wo sie eigentlich herkommt, erkennt sie Barmherzigkeit und übt das auch an ihren Erlöser. Sie gibt ihm alles, was sie hat. Teures, mit teurem Öl wird er gesalbt. Und ich finde es erstaunlich, wie Jesus da als Schöpfer Himmel und Erde, der mächtige, heilige Gott, sich von einer Hure die Füße salben lässt und küssen lässt. Diese Nähe, die diese Hure hat zu Jesus, das ist für uns normalerweise, widerspricht es unser Denken. Aber Jesus ist ihr näher und sie ist Jesus näher, weil sie begriffen hat, dass sie unwürdig ist. Sie hat ihre Sünde erkannt, sie hat die Tiefe ihrer Verkommenheit und ihre Sünde erkannt. Der Pharisäer hat es nicht nötig und sie liebt viel, weil ihr viel vergeben worden ist. Ich habe mal eine liebe alte Dame kennengelernt bei einer Veranstaltung, da war ich ziemlich frisch bekehrt. Unser Leiter damals hat uns rumgeschleppt und Markus musste singen und Zeugnis geben. Ich musste nicht singen, weil ich nicht singen kann, aber musste Zeugnis geben, weil ich auch mein Zeugnis hatte. Und ich kann mich erinnern, nachdem ich so erzählt habe, wo ich herkomme und was ich alles getrieben habe und wie dankbar ich Jesus bin dafür, dass er mich gesehen und rausgeholt hat. Nach der Veranstaltung kam diese alte Dame und sagte mit Tränen in den Augen, Peter, ich muss an diese Stelle denken in Lukas, sagt sie zu mir, du liebst offensichtlich Jesus sehr, weil dir viel vergeben worden ist. Und ich dachte, ja, ich bin dabei, es zu begreifen, wie viel Jesus mir vergeben hat. Aber gleichzeitig musste ich auch denken, wie ist es denn mit dir, liebe Schwester? Ich kenne dich nicht, du bist eine ganz Süße, es war eine ganz Fromme und ich fand sie so lieb, aber ist das nicht so, dass Gott auch gerne möchte, dass du auch erkennst, wie sehr er dir vergeben hat? Du kommst wahrscheinlich aus einem guten Zuhause, hast fromme Eltern gehabt, hast nie geraucht, bist nie im Kino gegangen, hast nie Alkohol angerührt, du bist einfach eine Liebe und so war sie auch eine ganz, ganz Süße. Ich dachte, kann es aber so sein, dass nur derjenige, der Scheiße gebaut hat, so wie ich, in der Lage ist, Jesus zu lieben, da wäre doch Gott ungerecht. Da muss doch derjenige, diejenige Schwester, du musst es doch auch in der Lage sein, Gottes Liebe so zu erleben wie ich und Gottes Gnade und Barmherzigkeit an dir. Es musste doch, es kann nicht sein. Und Gott zeigte mir, dass es eigentlich nichts damit zu tun hat, was ich gemacht habe, was du gemacht hast. Die Frage ist, wozu du eigentlich in der Lage bist. Und Jesus macht das ganz klar. Liebe fromme Schwester, lieber junger Bruder, du bist in der Lage, das zu tun, was diese Frau hier getan hat. Die Macht der Sünde in dir ist dieselbe. Jetzt habe ich das nie getan, was sie getan hat. Ich kann mich entweder in Selbstgerechtigkeit, wie heißt das, wälzen, zufrieden, dass ich es nie getan habe, oder ich kann Jesus Worte hören, die mir sagen, Fritz, wenn du gedacht hast, dass Hans ein Idiot ist, bist du ein Mörder. Hanna, wenn du gedacht hast, diesen jungen Mann hier, mit dem möchte ich gern intim zusammen sein, bist du eine Hure. Das ist das, was Jesus lehrt. Das heißt, hier haben wir diese Frau, die es vollzogen hat. Gott sagt dir aber, du bist genauso in der Lage, es zu tun, wenn du es gedacht hast, hast du es eigentlich schon getan. Jetzt habe ich es aber nicht getan. Das heißt, die Gnade ist dazwischen gekommen. Gott hat seine Hand hingehalten, hat es nicht zugelassen. Musste doch durch die Gnade Gottes in mein Leben, dass ich das nicht vollzogen habe, musste doch meine Liebe für Jesus noch größer sein, oder? Ich hätte es tun können, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass es nicht passiert ist. Ich bin reingefallen, du liebst mich aber sehr. Dennoch liebst du mich, Herr, das singen wir. Aber ist das nicht genauso gut oder vielleicht noch besser, wenn wir erleben, wie Gott uns zurückhält von diesem innerlichen Trieb zur Sünde hin? Also sehen wir hier in der Geschichte, dass es tatsächlich so ist. Und dass die Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes in direktem Zusammenhang steht zu und der Erkenntnis unserer eigenen Unzulänglichkeit und Fähigkeit zur Sünde hin, auch wenn wir es noch nicht getan haben. Und wenn wir jetzt zum Abschluss als Mitarbeiter hier in der Gemeinde, als Leib Christi, als Teil des Leibes Christi hier, Jesus widerspiegeln wollen. Wenn unser Dienst wirklich effektiv werden soll, wenn es ankommen soll, muss es durchsogen sein mit Gnade, Langmut, Vergebung und Barmherzigkeit. Und deswegen ist es so ein wichtiges Thema zu Mitarbeiterschaft, dass wir als Mitarbeiter so sind, wie Jesus ist. Langmütig, geduldig, von großer Güte, gnädig und barmherzig, dass wir uns freuen in der Vergebung. Zum Schluss möchte ich ein paar Zeilen lesen, das ist wirklich jetzt Schluss. Denn ein großer Baptist, und wir haben viele Baptisten in unserer Mitte, und ich freue mich so sehr, dass wir Geschwister haben, heute Morgen und auch zum ersten Gottesdienst und auch heute Nachmittag. Wenn es unter den Baptisten jemals einen Kerl gegeben hat, dann war das Spurgeon. Liest Spurgeon. Ein guter, gesegneter Bibellehrer und Prediger. Er schreibt hier zu diesem Thema und zitiert Lukas 23, Vers 27. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge. Das ist also diesen Weg, den Christus gegangen ist zum Kreuz. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihm. Inmitten des aufgewühlten Pöbels, der den Erlöser zu seinem Verhängnis trieb, waren einige gütige Seelen, deren bitteren Qual Entlastung durch Wehklagen und Jammern suchten. Eine passende Melodie, um diesen Marsch des Leidens zu begleiten. Wenn meine Seele es schafft, sich den Retter vorzustellen, wie er sein Kreuz nach Golgotha trägt, dann macht sie sich eins mit den gottesfürchtigen Frauen und weint mit ihnen. Denn wahrlich, dies ist ein wirklicher Grund zu Betrübnis. Ein Grund, der tiefer liegt, als diese trauernden Frauen ahnen konnten. Sie beklagten die misshandelte Unschuld, verfolgte Gottheit, blutende Liebe, Demut, die kurz vor dem Sterben war. Aber mein Herz hat einen tieferen und bitteren Grund zu klagen. Meine Sünden waren die Geißel, die diese Schultern zerrissen, und die blutenden Braunen, die den Dornen krönten. Meine Sünden schrien, kreuzige ihn, und legten das Kreuz auf seine Schultern. Dass er zum Sterben weggeführt würde, ist Leid genug für eine Ewigkeit. Aber das ist sein Mörder gewesen, dass ich sein Mörder gewesen bin, ist mehr, unendlich mehr Leid, als eine armselige Quelle der Tränen ausdrucken kann. Weshalb diese Frauen liebten und weinten, ist nicht schwer zu mutmaßen. Aber sie können keinen größeren Grund zu Liebe und Klage gehabt haben, als mein Herz es hat. Nains Witwe hat ihren Sohn wiederhergestellt gesehen, aber ich bin selbst zu neuem Leben auferweckt worden. Petrus' Schwiegermutter wurde im Fieber geheilt, aber ich bin von der größeren Plage der Sünde befreit. Aus Magdalena wurden 7 Dämonen ausgetrieben, aber aus mir eine ganze Legion. Maria und Martha genossen die Besuche des Herrn, aber er wohnt in mir. Seine Mutter trug seinen Körper, aber er wurde in mir geformt. Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht weniger als die heiligen Frauen in der Schuld stehend, lass mich nicht hinter ihnen in der Dankbarkeit oder im Leid zurückbleiben. Da sind die Worte eines Mannes Gottes, ein Mann, der die Barmherzigkeit erkannt hat und von der Barmherzigkeit Gottes sein Leben lang getrieben wurde. Jesus, wir danken dir dafür, dass du barmherzig bist, und wir bitten dich, dass du uns vergibst, wo wir nicht bereit sind zu vergeben, wo wir Bitterkeit in uns tragen, und Bitterkeit ist Selbstgerechtigkeit, wo wir andere richten und nicht bereit sind, loszulassen an unsere eigene Gerechtigkeit. Vergib uns und reinige uns, wo wir in Selbstgerechtigkeit gefangen sind, wo deine Gerechtigkeit nicht die Grundlage ist für unser Leben, sondern unsere eigene. Wenn wir Pharisäer sind, dann überführe du uns, wie du Simon überführen wolltest zumindest. Wir wissen nicht, ob es geschehen ist. Jesus, wir bitten für uns, dass wir wirklich sehen, wo wir herkommen und wozu wir in der Lage sind, Herr. Wir möchten wie Maria sein. Wir möchten uns im Herzen vor dir hinknien und über unsere Sünde weinen. Die Sünde, die dich gekreuzigt hat. Bitte vergib uns, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns lehrst, auch da wo wunderbare biblische Wahrheiten zur Liturgie geworden sind in der Kirche, Herr. Ich musste bei der Einleitung dran denken, wie ich das erlebt habe. Das erste Mal in meinem Leben in der lutherischen Kirche, wo immer wiederholt gesagt wird von der Gemeinde, Herr, erbarme dich. Jesus, schenk, dass wir diese Dinge nicht vergessen. Dass unsere Beziehung zu dir gegründet ist auf dein Erbarmen und deine Gnade und deine Vergebung uns gegenüber. Und schenk, dass unser Leben so prägt, dass unser Leben in Dankbarkeit und in der Anbetung durchbricht, Herr, dass wir dich anbeten. In Geist und in der Wahrheit. Wir preisen dich für dein Wort und bitten dich, dass wir als Mitarbeiter geprägt werden von deiner Natur. Und bewahre uns davor, dass wir einen Gott widerspiegeln, der nicht das ist, was er eigentlich uns deutlich gezeigt wird im Alten wie auch im Neuen Testament. Ein Gott der Barmherzigkeit. Wir preisen dich und beten dich an.